Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Henning.
Hallo Markus.
Ein viertes deutsches Mobilfunknetz gibt es, so ein bisschen zumindest, seit Ende vergangenen Jahres. Du hast 1&1 den Betreiber besucht. Wie war's denn da?
Ja, die sitzen in Montabaur. Das ist ein Ort, der im Mittelalter mal ein Schloss war, Schloss Humbach oder Kastell Humbach. Und weil der Erzbischof von Trier dachte, das sieht doch aus wie der Berg Tabor in Israel, dann hat er das Ding halt Mons Tabor genannt. Und aus Mons Tabor ist dann irgendwann Montabaur geworden. Wunderschöner Ort, wenn man also von der Landseite rinfährt, sieht man so eine mittelalterliche Befestigung mit Mauern und Zinnen, so richtig wehrhaft. Und es ist kein Silicon Valley, sondern vielleicht ein Silicon Mountain oder so. Und der Ort ist echt, außer der schönen Altstadt, ganz normal. Und dann biegt man die Ecke und plötzlich sieht man da so ein paar futuristische, weiß gestrichene Gebäude, die die meisten von der Webseite von 1&1 kennen. Und das ist dann die Elkendorfer Straße.
Das heißt, diese Gebäude, die man da von der Bahn aus sieht, wo so 1&1 Logos drauf sind, das ist gar nicht 1&1.
Doch, das ist auch 1&1. Da ist beispielsweise das Callcenter, die Kundenberatung und der Versand und das alles. Das ist der eine Bereich am Bahnhof, also am ICE-Fernbahnhof, und das andere ist in Montabaur selber.
Ah, so. Ja, für das deutsche Mobilfunknetz, so ein bisschen gibt's das schon, mehr soll draus werden. Was hast du denn vor Ort in Erfahrung gebracht?
Also, die haben ja eine Technologie oder werden eine Technologie verwenden, die sich Open RAN nennt. Dazu muss man ein bisschen in die Technik einsteigen. Bisher haben wir ja, wenn so eine Sendeanlage auf dem Dach steht, haben wir oben die Antenne, klar. Dann haben wir den Funkteil, wo der Sender drin ist. Und unten haben wir noch so ein Gerät, was diese ganzen Signale umrechnet und aufbereitet und filtert und mixt und macht und tut. Das nennt man Baseband Unit. Und wenn ich die Baseband Unit von Huawei kaufe, muss ich auch den Sender von Huawei kaufen. Und wenn ich den Sender von Nokia kaufe, muss ich auch die Baseband Unit von Nokia kaufen. Das ist dann natürlich den kostenbewussten Netzbetreibern irgendwann etwas blöd geworden. Und außerdem ist es ja aktuell so, dass wenn auf einem Produkt Huawei, geschrieben Huawei, draufsteht oder ZTE oder irgend sowas, dann kriegen die Leute ja alle schon irgendwie Ausschläge und sonstige Trotzreaktionen. Und dann hat die Branche gesagt, wir würden ganz gern da das einfacher machen, indem wir einen x86-Prozessor nehmen. Wer sich erinnert, IBM-PC, das ist ein x86-Prozessor und die wurden ja immer weiterentwickelt. Intel ist da ziemlich führend und AMD baut die Dinger. Und dann machen wir den Rest mit Software. Mhm. Software hat den Vorteil, wenn uns irgendwas nicht gefällt, können wir es jederzeit umstricken. Wer heute mobil telefoniert oder fest telefoniert, da ist auch ein Haufen Software im Spiel. Und ab und zu passiert es auch mal, dass diese Software nicht das tut, was sie soll oder irgendwie was anderes macht. Das kennen wir ja alles. Aber in Zukunft wird es so sein, dass halt die Komponenten Standard-Hardware sein sollen und der Rest mit Software erschlagen wird.
Im Prinzip gibt es das ja sogar teilweise im Ausland schon, unter anderem halt Japan, soweit ich weiß, in den USA. 1&1 setzt da auch drauf. Aber woran hapert's denn? Warum dauert das alles so lang?
Gut, wenn einer in Deutschland was bauen will, ob es eine Umgehungsstraße ist, eine Eisenbahnstrecke oder ein Häuschen, dann braucht er Genehmigungen. Und dann sind Bürokraten am Werk, die panische Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Deswegen prüfen sie alles sehr genau und das dauert. Das kennt ja jeder, wenn er mal irgendwie einen Antrag für irgendwas gestellt hat. Es dauert.
Das ist sicherlich richtig, aber ich meine, man hat von 1000 Basisstationen, die lizenzrechtlich Ende vergangenen Jahres hätten fertig sein sollen, hat man gerade mal eine Handvoll geschafft. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es so ein bisschen nicht geklappt hat, sondern eigentlich, ich zitiere mal die Telekom, 1&1 hat gar kein Netz.
Das kann ich also aus dem, was ich in Montabaur gesehen habe, widersprechen. Es gibt ein Netz, wenn auch ein kleines, und das wird weiter ausgebaut. Ich habe in Montabaur gesehen eine Basisstation dieser Open-RAN-Technik. Die sendet wirklich, kann man mit jedem normalen Handy in eine Netzsuche machen und findet dann ein neues Netz mit Erkennung 262-23. Wenn es ein super neues Handy wäre, könnte da vielleicht schon 1&1 drinstehen, aber wahrscheinlich steht da 26223 oder D23, D wie Deutschland. Und man hat mir auch einen Serverraum gezeigt, irgendwo in Montabaur, tief im Keller versteckt, hinter 1000 Türen und Sicherheitskontrollen, und hast nicht gesehen, wo ein paar Lüfter pusten und wo es ein bisschen heiß und schickig ist und die Server laufen. Man hat mir versichert, dass jetzt schon die Damen und Herren von Apple oder Samsung oder anderen Herstellern mit ihren Handys unterwegs sind, um dieses Netz zu testen und die notwendigen Netzbetreiberprofile vorzubereiten, damit, wenn es dann in Q3, auf Hochdeutsch drittes Quartal, das wäre also dann irgend so wann Oktober so rum, losgeht, dass dann halt das alles funktioniert.
Oktober wäre ja sogar schon Q4. Ich meine, vor dem Weihnachtsgeschäft wäre es ja wirklich anzuraten, dass es losgeht, zumal es ja auch Fristen gibt, wie lange 1&1 noch als Provider auftreten darf.
Genau. Die Bundesnetzagentur hat zu 1&1 gesagt, hört mal zu, Leute, ihr könnt entweder Service Provider oder Netzbetreiber sein, aber beides könnt ihr nicht sein. Das bedeutet nun Folgendes. 1&1 muss seine ganzen Kundschaft von 11 bis 12 Millionen Leuten von den bisherigen Netzen Vodafone und O2 rausnehmen und auf das neue 1&1-Netz umhängen. Das ist dann zunächst mal einfach eine Datenbank, wo diese ganzen 12 Millionen Kunden Stück für Stück da reingeschoben werden. Und diese Kunden können dann in Deutschland im Netz von O2 roamen. So wie man in Frankreich bei France Telekom oder Bouygues oder Free roamt, roamt man dann halt in Deutschland bei O2. Und da, wo die Sender von O2, von der 1&1 schon laufen, wie zum Beispiel in Montabaur oder in Frankfurt oder in Karlsruhe oder wo auch immer, da kann man dann auch im 1&1 surfen, telefonieren und sich vergnügen.
Könnte man ja theoretisch auch jetzt schon anfangen.
Ja, die gehen langsam und behutsam vor und das ist auch richtig und gut so. Wenn viele Leser sich vielleicht noch erinnern, wie war das denn damals, als die Telekom angefangen hat? Die hatte Erfahrung mit C-Netz, für die war das eigentlich kein großer Eck, die hat das D1 eingeschaltet und hat es anlaufen lassen. Mannesmann hat sich viel Expertise aus Amerika geholt und das lief auch einigermaßen geräuschlos. Bei E-Plus, erinnern wir uns, war das am Anfang auch alles etwas kunterbunt und turbulent. Da haben die Rechnung nicht gestimmt und das Netz hat funktioniert oder auch nicht funktioniert und die Hotline wusste nicht Bescheid. Und als FIAC Intercom anfing, habe ich ja bekanntlich den Begriff geprägt, Very Interesting Adventure Game, FIAC. Und das war es auch. Es war ein großes Abenteuerspiel mit verschiedenen Levels, wo man die durchspielen muss. Und wenn man dann Ende des Levels 1 erreicht hat, darf man in Level 2. Und so war es ja bei FIAC. Da ging am Anfang auch einiges schief. In einem Geschäft gab es keine SIM-Karten. Im nächsten Geschäft haben sie keine Formulare gehabt. Das dritte Geschäft wusste nicht, wie man die Karten freischaltet. Und die Leute, die da mitgemacht haben, fanden es zum Teil nervig und manche Leute fanden das auch abenteuerlich und lustig und hatten Spaß damit. Und deswegen wird 1&1 am Anfang wird sich auch das eine oder andere anders laufen, als man sich vielleicht vorstellt. Aber das sollte kein Grund zur Panik sein, sondern das ist einfach ein modernes Abenteuer und man kann dann später seinen Kindern oder Enkeln erzählen, ich war dabei.
Logistisch muss man sagen, könnte ich mir vorstellen, läuft das bei 1&1 sogar besser als bei FIAC damals, weil die ja mit Aktivierung von SIM-Karten und Kundenbetreuung und so weiter schon Erfahrung haben. Bei FIAC hatte ich ja damals den Fall, dass bei zwei Verträgen SIM-Kartennummer und Rufnummer über Kreuz vertauscht waren. Das ließ sich auch im Nachhinein nicht mehr lösen. Es hieß dann einfach, auch tauschen Sie doch einfach mit dem Inhaber des zweiten Vertrags der Einfachheit halber die SIM-Karte und somit auch die Rufnummer. Ja, so war es halt damals. Ich könnte mir vorstellen, solche Probleme hat 1&1 nicht, weil die machen das ja seit Jahren, nur halt genau. Nicht im eigenen Netz.
Was ja viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben, die Firma Drillisch gehört ja auch zum 1&1-Konzern. Und Drillisch hat ja so gefühlt 20, 30, 40, 50 Marken. Und das kann nur funktionieren, weil das perfekt bis zum Detail durchorganisiert ist. Das heißt, die haben einfach einen genauen Ablaufplan, wo sie alle Fälle, die vorkommen können, schon mal durchgespielt haben. Und deswegen läuft es auch. Und deswegen können die auch so unglaublich günstige Angebote machen für 3,99 oder 4,99 oder 5,99 mit ein paar Gigabyte Daten. Und das wird natürlich in dem neuen 1&1 wird es ähnlich laufen. Es gibt da sicher ein paar Fragen, wie klappt das mit dem Handover zu O2, wie klappt das mit den Datenbanken, klappt das alles reibungslos oder wird es am Anfang Schwierigkeiten geben, das muss man einfach sehen. Und wenn es tut, werden alle glücklich sein und wenn es knirscht, dann wird man wissen, ah ja, okay, es ist halt noch neu und ist entsprechend milde und weiß, was da kommen kann.
Die Frage ist natürlich, ob Bestandskunden nicht bei dem jetzigen Modell sogar besser fahren, weil National Roaming im 5G-Netz von O2 gibt's ja für 1&1 künftig nicht mehr.
Richtig. Es ist so, dass der 1&1-Kunde 5G nur dort nutzen kann, wo 1&1 selbst schon Sender hat. Und das soll auf Standorten der Firma Vantage Towers sein. Vantage Towers ist eine Turmgesellschaft, die von Vodafone ins Leben gerufen wurde. Und auf diesen Türmen sind natürlich Vodafone-Systeme und in Zukunft können da auch 1&1-Systeme sein. Da könnten dann auch Telekom-Systeme oder O2-Systeme oder Systeme von Connect 450 oder Systeme von eMessage oder wem auch immer, der in Deutschland funken will, sein. Und das muss halt irgendwie noch gescheit organisiert werden. Das ist eine Herausforderung in der Tat, ja.
Wie ist denn dein Eindruck? Kriegen die das hin? Weil momentan, also selbst auf dem Mobile World Congress gab es ja so praktisch in der vorgehaltenen Hand Expertengespräche, wo wir beide auch teilweise dabei waren, wo sich viele eigentlich einig waren, das wird eigentlich nichts mehr.
Also ich bin habe den Eindruck gewonnen, dass die Mannschaft bei 1-1 hochmotiviert ist und wild entschlossen ist, das durchzuziehen und so den anderen alles zu zeigen. Und wir kennen ja aus der Bibel die Geschichte von David und Goliath. Und das ist ja eigentlich der klassische Fall. Wir haben hier einen David, die kleine 1-1, die der großen Welt von Telekom, Vodafone, O2 mal zeigt, was eine Hake ist und das einfach macht. Wer jetzt erwartet, dass ab Q3 es einen Donnerschlag tut und dass von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen und von Aachen bis Zittau jeder Winkel des Landes mit 1-1 erleuchtet wird, das wird nicht stattfinden. Sondern die Leute werden einfach im Netz von O2 wie bisher telefonieren und sich freuen, wenn sie mal in einen Ort kommen, wo auch ein Sender von 1-1 steht. Und 1-1 baut halt langsam, gemächlich, gemütlich Stationen. Es ist ja auch nicht so, dass sie nur bei Vantage Tower Verträge abgeschlossen haben. Die haben auch mit einer eigenen Firma, die sich um sowas kümmert, eigene Standorte erschlossen. Und 1&1 hat ja in Deutschland auch ein paar Standorte, wo sie selbst drauf können, beispielsweise in Montabaur oder in Karlsruhe oder in Düsseldorf oder wo auch immer. Da wird sicher noch das eine oder andere kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Teltarifleser sagt, komm, das ist ein nettes Taschengeld, ich rufe mal bei 1&1 an, sag, hört mal, ihr könnt mein Dach haben, stell doch mal einen Sender drauf. Wäre vielleicht mal interessant, wenn ein Leser uns mal berichtet, wie das abläuft.
Absolut richtig. Die Frage ist natürlich, man hat ja von 1&1 schon mehrere, sagen wir mal, Terminvorstellungen gehört und das ist dann immer wieder nach hinten verschoben worden. Jetzt sollen es, glaube ich, bis Ende Juni 200 Basisstationen sein. Wie ernst kann man das überhaupt noch nehmen? Ich meine, das Problem ist ja auch, gesetzt den Fall, man holt sich jetzt so eine Karte oder ein eSIM-Profil. Nach einer Übergangszeit sollen ja dann im Prinzip auch, ähnlich ist beim Telekom-Roaming für O2-Kunden damals war, sollen ja dann auch bestimmte Bereiche gesperrt werden, wo praktisch Telefoniker davon ausgeht, da hat 1&1 jetzt eigenes Netz. Ob die mit dem Netzausbau überhaupt hinterherkommen, haben die dann wirklich das eigene Netz dort, wo es ausgebaut sein müsste, oder muss man dann damit rechnen, dass sogar längerfristig eine Verschlechterung eintritt, insofern, dass man kein Netz mehr an Orten hat, wo man vorher problemlos telefonieren und surfen konnte?
Wer sich sein Handy mal genau anschaut oder sein Smartphone, wird gemerkt haben, da passt noch eine zweite SIM-Karte rein. Und das wäre eine gute Idee, wenn man mit 1&1 unterwegs ist, da vielleicht noch eine zweite SIM-Karte von einem anderen Anbieter zu besorgen und die reinzustecken. Bei uns auf teltarif.de findet man einen Tarif, der nicht so teuer ist oder vielleicht auch gar nichts kostet, wenn man ihn nicht nutzt. Und dann hat man einfach das gute Gefühl, wenn was ist, habe ich ja da sozusagen einen Plan B. Wenn man sich nur auf ein einziges Netz konzentriert, ob es jetzt Telekom oder Vodafone oder O2 oder 1&1 ist und das tut mal ausnahmsweise oder dummerweise gerade da nicht, wo ich es brauche, ist das einfach eine nervige Geschichte. Wenn man aber einen Plan B hat, dann lehnt man sich entspannt zurück und sagt, guck mal, ich habe einen Plan B und es funktioniert. So würde ich das sehen. Ist ganz klar, in den Verträgen zwischen 1&1 und O2 steht drin, dass ab 2026 das Roaming langsam aber sicher eingeschränkt werden soll. In Städten über, glaube ich, 30.000 Einwohner, das sollen so 39.000 Orte sein. Da wird sich einiges verändern und es ist auch ganz klar, dass es möglicherweise an einem oder anderen Ort dann nicht mehr so geht wie früher oder gar nicht mehr geht. Und der Kunde hat dann ein klares Recht. Er sagt dann einfach, Leute, ich kündige zum nächstmöglichen Termin. Und da ja Verträge nach 24 Monaten dann monatlich kündbar sind, kann er ja dann monatlich kündigen, wenn er merkt, das ist alles nichts.
Das ist natürlich richtig. Ist es denn denkbar, dass das National Roaming irgendwann ganz wegfällt, dass 1&1 irgendwann tatsächlich komplett eigenes Netz hat? Ich meine, mit den jetzigen sehr hohen Frequenzen, wo die physikalischen Ausbreitungsbedingungen nicht so optimal sind, ja wahrscheinlich eher nicht.
Also ich habe das denn Michael Martin, den Technik- und Mobilfunkchef von 1&1, gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, mal abgesehen davon, was es kostet, einfach nur auf 3600 MHz in ganz Deutschland ein Netz aufzuziehen. Das heißt, dann müsste man dann jede Straßenlaterne und jeden Begrenzungsmasten an der Landstraße mit einem Sender ausrüsten. Und er sagt, selbst dann wird es schwierig. Das heißt, 1&1 braucht auch Frequenzen auf niedrigeren Frequenzen. Stichwort 700, 800, 900 MHz. Und da ist ja theoretisch 2025 eine Versteigerung angesetzt für genau diese Frequenzen bei 800 MHz. Jetzt sagen die etablierten Netzbetreiber, für drei Netzbetreiber reicht das irgendwie, aber für vier reicht's nicht. Und wenn wir jetzt eine sündhaft teure Auktion veranstalten, geben wir einen Haufen Geld aus, das ist dann schon mal futsch. Und dann könnte es passieren, dass irgendein Anbieter zu wenig Frequenzen kriegt und dann im Dunkeln steht oder dann sich die Frequenzen dann doch wieder von den anderen ausleihen müsste. Und das hat auch die Bundesnetzagentur im Prinzip verstanden und hat gesagt, Leute, machen wir doch Folgendes, jetzt ist es kompliziert. Es gibt ja noch GSM oder 2G. Da haben wir Telekom, Vodafone und O2. Da hat die Bundesnetzagentur gesagt, machen wir doch Folgendes, wir machen eine nationale GSM-Gesellschaft, wo alle Kunden von Telekom, Vodafone, O2 reingepackt werden und schieben diese Frequenzen so eng zusammen, dass Frequenzen übrig bleiben und die können wir dann an 1&1 vergeben. Und 1&1 hat signalisiert, dass sie das gut fänden. Das hätte den schönen Charme, dass man das relativ schnell machen kann in ein paar Wochen oder Monaten und es nicht sündhaft teuer wird und keine Streitereien gibt und dann ist 1&1 glücklich und hat Frequenzen in diesen niedrigen Bereichen und kann dann auch auf dem Land, wenn sie Zeit und Geld und Lust haben, auch eigene Sender aufstellen.
Wäre sicherlich eine Möglichkeit. Hast du denn die Möglichkeit gehabt, vor Ort dir auch mal wirklich das Netz anzugucken? Was leistet das momentan?
Also, die haben in so einem Gebäude mit schönen Glasfenstern, haben die eine Fritzbox 6850 aufgestellt mit den mitgelieferten Antennen. Das sind vierfach MIMO-Antennen. Es gibt aber diese Fritzbox auch mit einer externen Antenne, die über ein Flachbandkabel, Power over Ethernet für den Fachmann, angesteuert wird und außen dann an die Scheibe geklebt oder geschraubt oder wie auch immer befestigt wird und das Signal von draußen dann reinholt. Und es gibt dazu eine App, die kann man jetzt schon im Google Play Store runterladen von 1&1. Da ist so eine Art Kompass in dieser App und dann kann man mit Hilfe dieser Kompass-App kann man dann den nächsten Sender von 1&1 anpeilen und sozusagen seine Antenne ausrichten. Und mit diesen Paddle-Antennen, also mit diesen mitgelieferten, eingebauten Antennen, haben wir einen Downstream gehabt von 471, schlag mich tot. Und sie haben auch klar gesagt, dass im Netz die Höchstgeschwindigkeit auf 500 Mbit pro Sekunde beschränkt ist. Spannender ist aber, dass die
Pingzeiten... Ähnlich wie bei Original O2.
Ja, genau. Spannender ist aber, dass die Pingzeiten so bei 15 Millisekunden liegen. Und das ist auch so der Wert, den sie haben wollen. Weil so Höchstgeschwindigkeiten sind ja hübsch, aber dem Kunden ist es ja wichtiger, dass sein Stream nicht ruckelt und dass sein Download nicht abbricht. Deswegen ist also ein hohes Durchschnittstempo besser als irgendwelche Spitzengeschichten.
1&1 baut neben 5G ja auch LTE. Mhm. Das heißt, was bieten die dem Kunden in Zukunft an? Oder auch jetzt schon? LTE mit 5G-Erweiterung, so wie Telekom und O2 momentan? Genau. Oder gibt es 5G-Standalone wie Vodafone oder beides? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau, so wie Vodafone beides. Es gibt ja 5G in zwei Versionen. Einmal gibt es 5G NSA, Non-Standalone, weil einfach die ganze Technik nicht fertig genormt und entwickelt war. Das heißt, man nimmt das 4G als Ankernetz und 5G ist dann die Funktechnologie. Aber es braucht das 4G-Ankernetz, damit es klappt. Dann kann man auch noch 5G SA anbieten. Das heißt Standalone. Da braucht man nur einen 5G-Sender und das passt ein Kernnetzwerk, Core-Netzwerk auf Deutsch. Und dann geht auch das. Bei 5G SA ist momentan noch das Problem, dass es noch kaum Geräte gibt, die Carrier Aggregation können, wo man verschiedene Frequenzen zusammenklebt, um dann höhere Geschwindigkeiten zu erreichen. Also werden die momentan beides fahren und das ist einfach ein Stück Software. Also insofern ist das kein Problem.
Das heißt, man könnte 1&1 theoretisch dann auch mit einem reinen LTE-Gerät nutzen. Wenn man jetzt sagt, okay, zum Rumspielen, ich will erstmal mit einem älteren Handy, das sowieso noch hier rumliegt, einfach mal gucken, was kann 1&1 so, würde theoretisch auch ausreichen.
Würde gar kein Problem darstellen, da man wahrscheinlich zunächst mal in 95% der Fälle im O2-Netz landet. Selbst wenn jetzt jemand ein uraltes, reines 2G-GSM-Gerät hätte, dann würde er halt immer im Dauerroaming-Verfahren bei O2 landen und hätte von den 1&1-Stationen gar nichts. Aber im Augenblick würde das gehen. Ob das immer so bleibt, ist noch die Frage, zumal es nicht auszuschließen ist, dass 2G-GSM in den nächsten 2, 3, 4 Jahren komplett abgeschaltet wird. Bei allen.
Ja, das ist natürlich richtig. 1&1 macht selbst kein GSM, oder?
Nein, 1&1 macht kein GSM, ist auch richtig so, dass die Technik ist einfach sozusagen Geschichte und ist einfach noch, wie heißt das im Fachdeutsch, Legacy, also ist halt noch eine Altlast.
An wen richten die sich denn eigentlich? Ich meine, die etablierten Netzbetreiber, die verdienen ja mit GSM noch richtig Geld für M2M-Anwendungen und ähnliches, also für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Sowas würde bei 1&1 theoretisch natürlich bei LTE oder 5G auch funktionieren. Aber an wen wollen die eigentlich vermarkten? Wollen die an den großen Geschäftskunden ran? Wollen die eher, sagen wir mal, den bisherigen Aldi-Tor-Kunden? Planen die auch Prepaid? Machen die nur Verträge? Prepaid gibt es bei denen momentan nämlich zum Beispiel nicht.
Prepaid gibt es bei 1&1 und Drittisch momentan nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass das was geplant wäre. Ich denke mal, die adressieren den Privatkunden und den kostenorientierten Privatkunden. Geschäftskunden haben sie beispielsweise im Festnetz bei Versatel. Das ist nicht auszuschließen, dass im späteren Zeitpunkt auch Geschäftskunden angesprochen werden, wobei ich mir dann vorstellen könnte, dass sie dann die Geschäftskunden ansprechen, die einfach ein von der Stange Standardprodukt haben wollen zum günstigen Preis. Wenn aber Geschäftskunden irgendwelche Sonder-Speziallösungen haben wollen, wo viel Know-how ist und Entwicklungsarbeit, schätze ich mal, das ist nicht deren Thema.
Könnte ich mir auch vorstellen. Du wirst dir auf jeden Fall, denke ich mal, so eine Karte zulegen? Oder wir sind ja eigentlich beide mehr oder weniger durch Zufall 1-1 Kunden. Werden wir in absehbarer Zeit umgestellt oder dauert es noch?
Irgendwann werden wir Post bekommen. Und dann wird da ein Brief drin sein, von wegen neue Technik und neues Netz und überhaupt. Und eine SIM-Card wird beiliegen und dann werden wir diese einlegen. Und dann macht es irgendwie Rumpel-Rumpel im Netz und in den Datenbanken. Und dann werden wir in dieses neue Netz umgebucht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das Ganze muss wohl in den nächsten 1 bis 2 Jahren über die Bühne gehen.
Da gibt es auch Fristen. Ich glaube, bis Ende 25.
Sowas, ja. Das geht jetzt los. Und bis Ende 25 muss alles drüben sein. Und wenn man 12 Millionen Leute umhängen will und davon ausgeht, dass 40.000 Karten pro Tag umgeschaltet werden können, dann kommt man so auf 275 Tage, wenn ich falsch gerechnet habe. Das kommt also auf 2 Jahre ungefähr hin, weil die Wochenenden sind ja nicht mit drin. Das sollte dann irgendwann mal anlaufen und wird dann so einfach seinen, wie hätte man früher gesagt, seinen sozialistischen Gang gehen.
AI. Was ja auch eine ganz lustige Idee wäre für 1&1, für schnell und was weiß ich, von der Vermarktung her und vielleicht auch für eine Technologie offene Zielgruppe, sag ich mal, so ein App-Discounter, so wie Frank oder Freenet Funk und so weiter. Das wäre doch für 1&1 theoretisch auch noch was.
Ich nehme mal an, dass die Freunde von 1&1 zuhören. Vielleicht habt ihr es schon im Programm verraten, haben es mir jetzt noch nicht. Genauso wie noch nicht klar ist, ob es Wunschrufnummern gibt. Wir erinnern uns, als E-Plus gestartet ist, hatten die als erster Anbieter überhaupt Wunschrufnummern. Das war damals der große Knüller, obwohl jede Nummer 100 Mark, zu Deutsch 51,13 € gekostet hat. Auch die Leute fanden das cool und ich könnte mir vorstellen, bei 1&1 könnte das auch cool sein. Zumal die Vorwahl, wenn man eine neue Karte, einen neuen Vertrag abschließt, ist 015566. Da kann man sich tolle Nummernkombinationen vorstellen.
Das ist sicherlich richtig. Ja, dann denke ich mal, haben wir mal so ein kleines Update verraten. Wir haben natürlich auch einen Bericht zu deinem Besuch bei 1&1 in Montabaur auf teltarif.de und wenn natürlich auch den Netzauf- und Ausbau von 1&1 weiterhin auf teltarif.de begleiten. Und sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es definitiv bei uns.
Genau so ist es.
Henning, ich danke dir und bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal und guten Empfang.
Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.